und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolas Jankowski, schön, dass ihr zuhört. Das ist die vierte Folge des Podcasts, heute reden wir über das Kochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Essen. Seit prähistorischen Zeiten kochen wir Menschen und haben durch unseren Einfallsreichtum viele verschiedenste Gerichte, Geschmäcker und Methoden entwickelt. Dabei greifen wir zurück auf alle möglichen Quellen an Nahrungsmitteln. Wir sammeln Früchte, Nüsse, erlegen Tiere, bauen Weizen und Gemüse an. Dabei vergessen wir auch nicht die Geschmacksträger, Kräuter, Gewürze, Salz. Wir gucken uns heute einen kleinen Ausschnitt an. Wir werden natürlich einen kleinen Einstieg in die Geschichte machen, uns dabei aber auf die Steinzeit beschränken. Hiermit schauen wir uns mal an, woraus unsere Lebensmittel bestehen und was passiert, wenn wir anfangen zu kochen. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. In der vorletzten Folge habe ich über das Feuer gesprochen. Die Menschheit hat es nach derzeitigem Kenntnisstand vor mindestens 1 Million Jahre geschafft, das Feuer kontrolliert einzusetzen. Im Laufe der nächsten 500.000 Jahre hat sich dann das Wissen darum, wie man Feuer erzeugt, verstetigt. Das heißt, in vielen Populationen war es vorhanden. Ob und wann zum ersten Mal dann gekocht wurde, ist heute nicht mehr zu belegen. Es finden sich, ähnlich wie beim Feuer, nur Hinweise wie zum Beispiel verkohlte Pflanzen oder Tierreste. Zusätzlich fraglich ist, ob vor der kontrollierten Nutzung oder erst danach das Kochen entdeckt wurde. Im Buch Cuisine and Culture wird darüber spekuliert, genauso wie im Buch Feuer und Zivilisation. Insgesamt scheint es wahrscheinlich zu sein, dass es lange Kontakt von den Vorfahren der Menschen mit dem Feuer gab. Ganz ähnlich wie heute kommen Wald- bzw. Savannenbrände häufig vor, auch mehrmals im Jahr. In Feuer und Zivilisation wird davon berichtet, dass es wahrscheinlich ist, dass menschliche Vorfahren sich in von Bränden verheerten Gebieten aufhielten. Durchaus wäre eine Idee, dass sie sich an der zurückbliebenen Glut wärmten und dabei auf geröstete und verkohlte Früchte und oder Tiere stießen. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich dachte daran, wenn sie dann die Tiere oder Früchte verzehrt haben, dass sie den Aromen nicht widerstehen könnten. Im Buch allerdings wird darauf hingewiesen, dass sich auch die Haltbarkeit erhöht und es eben auch einen sehr praktischen Nutzen hat, wenn die Tiere verkohlten. So waren sie viel länger genießbar, anstatt schnell zu verwesen. Es mag also durchaus sein, dass das Kochen der Treiber war, um das Feuer zu beherrschen, wobei Licht und Wärme natürlich auch nicht zu verachten sind. Weiter wird spekuliert, wenn nicht ganz gegarte Stücke entdeckt wurden, dann mag es durchaus sein, dass die erste Interaktion das Fertiggaren in den glühenden Resten des Brandes war. Eine bewusste Verbindung, die zum Erhalt des Feuers animiert, was dann voraussetzt, dass man Brennstoff aktiv sucht, sammelt und eventuell vorher auch noch trocknet. Aber ob das Entdecken des Kochens nun ein Zufall war oder nicht, mit der Beherrschung des Feuers kam in jedem Fall auch das Kochen und seitdem ist es ein zentraler Bestandteil des Lebens. Die einfachste Form des Kochens ist wohl das über dem offenen Feuer oder den glühenden Kohlen. Das Rösten und Grillen wird ja auch immer noch gerne betrieben. Von meiner Zeit im Einzelhandel kann ich jedenfalls noch sagen, dass die Warteschlangen sich über Stunden nicht auflösten an jedem ersten schönen Wochenende des Jahres. Heutzutage stellen wir uns in Schlangen für das spätere Essen an. Unsere Vorfahren mussten jedoch ihr Essen zunächst jagen oder sammeln, zumindest bis zur neolithischen Revolution. Neolithisch bedeutet in dem Fall für uns die Jungsteinzeit und Revolution kennzeichnet bekanntermaßen Umbrüche. Die neolithische Revolution bezeichnet die Sesshaftwerdung des Menschen, als begonnen wurde, Ackerbau zu betreiben. Das geschah wahrscheinlich um ca. 9000 vor Christus im Gebiet des fruchtbaren Halbmonds. Der liegt auf dem heutigen Gebiet mehrerer Staaten und zwar auf Teilen des Iraks, Syriens, Libanons, Israels, Palästinas und Jordaniens. Dort kommen fruchtbare Böden, hoher Niederschlag, Flüsse, eine große Biodiversität und vorteilhafte Temperaturen zusammen. Zu den ersten Pflanzen, die angebaut wurden, waren Vorläufer von heute bekannten Arten. Auch heute werden im großen Maßstab Gerste, gemeiner Lein, Kichererbsen, Erbsen und Linsen angebaut. Ein Nischendasein führen heute Emmer, Einkorn und Linsenwicke. Mit den heutigen bekannten Sorten haben die Vorläufer zweifelsohne wenig zu tun, denn der Mensch hat durch geschickte Auslese für sich deutlich bessere Sorten kultiviert. Die Menschen lernten sowohl wilde Pflanzen als auch wilde Tiere zu domestizieren. Nach derzeitigem Stand war der Hund das erste domestizierte Tier, definitiv vor der Sesshaftwerdung. Schätzungen liegen weit auseinander zwischen 15.000 und 135.000 Jahren. Die Katze zum Vergleich kam deutlich später, vermutlich im Nahen Osten, nein, nicht in Ägypten, und zwar ca. 7000 Jahre vor Christus. Das war nach der neolithischen Revolution in den dortigen Regionen. Nutztiere, die früh domestiziert wurden, das heißt ungefähr zu dieser Zeit, sind Schafe und Ziegen. Später kamen Schweine und Kühe hinzu. Auch hier hat der Mensch durch Züchtung gezielt für sich vorteilhafte Eigenschaften selektiert und dabei in das Erbgut der Tiere eingegriffen. Insgesamt kann die Ernährung des Menschen als omnivor beschrieben werden. Wir sind Allesfresser. Wir können uns von Fleisch und Pflanzen ernähren. Sehr frühe menschliche Vorfahren waren wahrscheinlich nur Pflanzenfresser. Aus dieser Linie heraus entwickelten sich Vorfahren, die über lange Zeit sich anpassten und Fleisch konsumierten. Unsere Vorfahren wandelten sich so zu Omnivoren. Als die Menschen dann das Feuer zähmten, kam schließlich auch regelmäßiges Kochen hinzu. Dadurch hatten die Menschen große Vorteile. Das Kochen von Lebensmitteln führte dazu, dass sie leichter verdaulich werden und so weniger Energie aufgewendet werden muss. Durch das Kochen bzw. durch Erhitzen werden auch Krankheitserreger in Lebensmitteln abgetötet. Das betrifft Bakterien, Viren und auch Parasiten. Dadurch wurde zum einen das Lebensmittel im gekochten Zustand länger haltbar, wodurch eine gewisse Kontrolle über die Ernährung möglich war, und dadurch wurde die Gesundheit der Population erhöht. Dadurch gab es einen Vorsprung gegenüber anderen Tieren und der Mensch konnte sich besser durchsetzen. Nicht alle, aber gewisse Gifte zersetzen sich ebenfalls beim Erhitzen. Leider nicht alle, aber einige Lebensmittel konnten so erfolgreich zur Ernährung gewonnen werden. Zum Beispiel Wildpilze wie Maronen sind roh noch giftig und werden erst durch das Kochen genießbar. Aber was passiert eigentlich beim Kochen? Das schauen wir uns jetzt an. Aber gleich vorweg, über die Chemie des Kochens wurden lange Fachbücher geschrieben. Es gibt Fachzeitschriften, es gibt als Studienfach Lebensmittelchemie mit einem eigenen Staatsexamen, es gibt Lebensmitteltechnologie und auch noch Ökotrophologie als weitere Studienfächer. Deswegen möchte ich das hier gleich vorweg als einen groben Überblick verstanden wissen. Je mehr ich mich in dieser Folge damit beschäftigt habe, desto größer wurde meine Erkenntnis, wie viel es noch zu lernen gibt. Oder um es mit den Worten Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Zunächst einmal schauen wir uns an, woraus der menschliche Körper besteht, wie er sich zusammensetzt und was wir brauchen, um zu überleben. Die Hauptbestandteile des Menschen sind Wasser, Proteine bzw. Eiweiße, Fette, die Knochen, Kohlenhydrate, DNA und RNA sowie einige Ionen und Kofaktoren. Für uns in der Ernährung sind vor allem Proteine, Fette und Kohlenhydrate relevant. Sehr grob vereinfacht bilden die Proteine unsere Körper, Kohlenhydrate dienen der Energieversorgung und Fette der Energiespeicherung. Grob vereinfacht, weil zum Beispiel Fette auch an der Zellmembran beteiligt sind und Zucker im Aufbau der DNA. Und ohne Ionen und die Kofaktoren funktioniert auch nichts in unserem Körper. Aber Proteine, Fette und Kohlenhydrate bilden die sogenannten Makronährstoffe. Aber nicht nur die Nährstoffe gehören zum Kochen, sondern wir lieben es ja eigentlich auch wegen des Geschmacks. Also schauen wir uns jetzt zunächst erstmal an, wie funktioniert das. Geschmack ist eine Wahrnehmung, die durch die Kombination von Sinneszellen in Mund und Nase hervorgerufen wird. Im Mundraum befinden sich die Geschmacksknospen. In denen sind Rezeptoren, die die Basisgeschmäcker unterscheiden können. Wir unterscheiden im Mundraum süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Letzteres bezeichnet dabei einen reichhaltigen Geschmack, den man mit herzhaft beschreiben könnte. Die Eindrücke süß, bitter und Umami werden hervorgerufen durch das Binden von bestimmten Molekülen an die Rezeptoren. Salzig und sauer werden hervorgerufen durch Alkalimetallionen, insbesondere Natrium oder durch Protonen. Der Geschmack hat natürlich auch eine Funktion und zeigt uns, ob etwas energiereich ist, wie beispielsweise Umami und Süß es tun. Oder es kann auch gefährlich sein, das zeigen uns bittere Stoffe häufig an. Das meiste an Geschmack hängt aber vom Geruchssinn ab, was man jedes Mal dann schmerzlich bemerkt, wenn man einen Schnupfen hat. In der Regel erschnüffeln wir kleine Moleküle bis 300 Gramm pro Mol. Was hauptsächlich daran liegt, dass die Moleküle flüchtig sein müssen, also sich in der Luft verteilen. Für die Wahrnehmung sind sehr wenige Moleküle nötig. Die Schwelle liegt zwischen 10 bis 100 Millionen Molekülen. Was viel klingt, liegt im Femtogramm-Bereich. Femtogramm ist wirklich wenig und erreicht man, wenn man 1 Gramm 5 mal durch 1000 teilt. Von Gramm zu Milligramm, Mikrogramm, Nanogramm, Pikogramm zum Femtogramm. Ein greifbares Beispiel dafür gibt es nicht mehr wirklich. Es liegt grob im Bereich von einzelnen Viren. Auch in der Nase erfolgt die Wahrnehmung aufgrund von der Bindung bestimmter Moleküle durch ihre Eigenschaften an bestimmten Rezeptoren. Diese molekulare Erkennung basiert auf Größe, räumlicher Anordnung und chemisch-physikalischen Wechselwirkungen. Damit schließen wir zunächst die Wahrnehmung ab und gehen wieder zurück zu den Makronährstoffen. Den Anfang machen wir mit den Proteinen bzw. Eiweißen. Proteine sind in gewisser Weise die Werkzeuge des Körpers. Sie übernehmen die vielfältigsten Aufgaben im menschlichen bzw. tierischen Körper. Die Struktur des Körpers wird maßgeblich von Kollagenen bestimmt. Die Muskeln bestehen unter anderem aus den Myosinen, Aktinen und Titin. Keratine formen Haare, Nägel, Hörner oder auch Schnäbel. Enzyme sind ebenfalls Proteine, die spezielle chemische Reaktionen im Körper katalysieren. Und auch Toxine sind häufig Proteine, beispielsweise Botulinumtoxin, kurz Botox. Damit Proteine diese ganzen Aufgaben übernehmen können, müssen sie sich in irgendeiner Weise unterscheiden. Und so sind sie aufgebaut von verschiedenen Aminosäuren. In der Natur wurden über 500 Aminosäuren gefunden. Für das Leben auf der Erde sind davon 22 Alpha-Aminosäuren besonders wichtig, da sie die Proteine aufbauen. Sie werden deswegen auch proteinogene Aminosäuren genannt. Die Aminosäuren verbinden sich also zu länger werdenden Molekülen. Zuerst nennt man diese Peptide und bei längerer Kette nennt man sie Proteine, wobei der Übergang fließend ist und man die Grenze bei ca. 10.000 Delten, U bzw. Gramm pro Mol setzt. Doch was sind die Aminosäuren? Sie sind kleine organische Moleküle, die mindestens eine Säurefunktion und eine Aminogruppe beinhalten. Sie sind verknüpft über mindestens ein weiteres Kohlenstoffatom. Als Funktion oder Gruppe bezeichnen Chemikerinnen eine bestimmte Anordnung von Atomen, die so immer wieder zu finden ist. Die Säure- bzw. Carbonsäurefunktion besteht aus einem Kohlenstoff, zwei Sauerstoff- und einem Wasserstoffatom. Um nach außen neutral zu sein und die Oktettregel zu erfüllen, möchte der Kohlenstoff vier Bindungen ausbilden, Sauerstoff zwei und Wasserstoff eine Bindung. Die Säurefunktion hängt über den Kohlenstoff an einem organischen Rest oder im einfachsten Fall an einem Wasserstoff. Organische Reste bezeichnet dabei eine nicht näher definierte kohlenstoffhaltige Gruppe. Also eine Bindung zu einem Rest, dann bleiben noch drei Bindungen. Eine Doppelbindung bildet sich zu einem der Sauerstoffatome, womit dieses dann auch zufrieden ist. Die letzte Bindung vom Kohlenstoff führt zum zweiten Sauerstoff, der eine weitere Bindung zum Wasserstoff ausbildet. Der Wasserstoff kann unter den richtigen Bedingungen abgespalten werden, was bedeutet, dass die Carbonsäure sauer reagiert. Das kennen wir auch von der Essigsäure, die als organischen Rest eine CH3-Gruppe trägt. An dieser Stelle soll auf den Blog verwiesen sein, dort findet man Bilder hierzu. Die Aminfunktion wird abgeleitet vom Ammoniak. Ammoniak besteht aus drei Wasserstoffatomen und einem Stickstoffatom, NH3. Davon wird mindestens ein Wasserstoff entfernt und durch organische Reste ersetzt. In den Aminosäuren wird nur ein organischer Rest eingefügt. Es sind damit primäre Aminfunktionen. Die Aminofunktion kann mit der Säurefunktion unter bestimmten Bedingungen reagieren. Dabei entsteht eine neue funktionelle Gruppe, ein Amid. Amide bestehen aus einem Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Am Stickstoff und Kohlenstoff können weitere Reste angehängt sein. Zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff ist eine Doppelbindung vorzufinden. Wenn diese Bindung zwischen Aminosäuren existiert, dann spricht man auch von einer Peptidbindung. Bei der Reaktion wird Wasser abgespalten und im Körper wird die Reaktion durch Enzyme verrichtet. Die Verkettung von Aminosäuren und ihre Abfolge wird als Primärstruktur der Proteine bezeichnet. Durch bestimmte Anziehungskräfte, zum Beispiel Wasserstoffbrückenbindung, lagern sich Aminosäuresequenzen zu höheren räumlichen Strukturen zusammen. Besonders markant sind dabei helikale Strukturen und Faltblattstrukturen. Solche wiederkehrenden Motive werden als Sekundärstrukturen bezeichnet. Die Tertiärstruktur bezeichnet dann die räumliche Anordnung des gesamten Proteins. Für viele Reaktionen im Körper reicht allerdings ein isoliertes Protein nicht aus. Stattdessen lagern sich zwei oder mehr zu größeren Komplexen zusammen. Diese zusammengesetzten Strukturen werden als Quartärstruktur bezeichnet. Das war jetzt eine kleine Abhandlung, was Proteine eigentlich sind. Jetzt, wo wir wissen, über was wir eigentlich sprechen, können wir uns anschauen, was beim Erhitzen passiert. Als sehr einfaches Beispiel sehen wir uns dabei Fleisch an. Dieses besteht hauptsächlich aus Muskeln, Bindegewebe und Fett. Das Fett vernachlässigen wir vorerst. Muskeln und Bindegewebe bestehen hauptsächlich aus Proteinen. Die Muskelfasern sind dabei von dem Bindegewebe umgeben und bekommen dadurch ihren Halt. Muskelgruppen, die stärker beansprucht werden, haben generell mehr und stärkeres Bindegewebe. Muskelfasern bestehen vor allem aus den Proteinen Aktin und Myosin. Das Bindegewebe um den Muskelfasern besteht hauptsächlich aus Kollagen. Die Befestigung an den Knochen erfolgt durch Sehnen. Diese bestehen hauptsächlich aus den Proteinen Retikulin und Elastin. Wenn wir Fleisch kochen, dann wollen wir nach Möglichkeit hinterher ein möglichst zartes und schmackhaftes Gericht bekommen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir fangen an zu erhitzen. Ab 40 Grad beginnen die Proteine zu denaturieren. Das bedeutet, dass die Tertiär- und Sekundärstrukturen irreversibel zerstört werden. Im Prinzip bedeutet es also, dass die räumliche Struktur sich verabschiedet und nicht wiederhergestellt werden kann. Dabei bleiben allerdings die Reihenfolge und Verknüpfung der Aminosäuren gleich. Die Primärstruktur bleibt erhalten. Wir sind bei 40 Grad und gehen jetzt weiter. Die Muskelproteine denaturieren und ziehen sich dabei zusammen. Dadurch wird das Fleisch zäher, etwas, was wir eigentlich vermeiden wollen. Je länger wir darauf rumbraten, desto zäher wird das Ganze, bis wir bei der sprichwörtlichen Schuhsohle angelangt sind. Wir gehen aber mal mit der Temperatur hoch. Ab 60 Grad wird die Struktur von Kollagen zerstört. Das zähe Kollagen wandelt sich in weiche Gelatine um. Wir sehen, dass zwei Prozesse abläufen, die gegeneinander laufen. Einerseits ist der erste Prozess, der dafür sorgt, dass das Fleisch sich zusammenzieht und dabei zäher wird. Andererseits müssen wir zusehen, dass das Kollagen sich umwandelt in weiche Gelatine. Aber das passiert viel später als das Zusammenziehen der Muskelproteine. Beides ist also wichtig, um zartes Fleisch zu erhalten, schließt sich aber gegenseitig aus. Um die Sache nochmal schwieriger zu machen, kommt der beste Geschmack erst bei noch höheren Temperaturen als die für Kollagen nötige. Wir gucken uns jetzt die Maillard-Reaktion an. Die Maillard-Reaktion findet bei über 120 Grad Celsius statt. Etwas abweichend von klassischen chemischen Namensreaktionen handelt es sich dabei nicht um eine spezielle Reaktion, sondern um eine Vielzahl verschiedener. Diese ganze Reihe an Reaktionen findet zwischen Proteinen und Zuckern oder Stärke statt. Sie bringt die dunkle Färbung und das, was wir gern als Röstaroma beschreiben. Es handelt sich um die wahrscheinlichst wichtigste Reaktion, um Geschmack zu kreieren. Also, was bedeutet das Ganze fürs Braten von Fleisch? Wir wollen Fleisch möglichst scharf anbraten, also auf hoher Hitze, damit an der Außenseite die Maillard-Reaktion ablaufen kann. Das Fleisch wird dunkel und kann die typischen Röst- und Fleischaromen bilden. Die Hitze wandert weiter ins Innere. Ein Filetstück hat besonders wenig Kollagen. Das heißt, es kann wenig erhitzt werden und bleibt dabei zart. Will man ein solches Medium haben, so wird es bis zu einer Kerntemperatur von ca. 55 Grad erhitzt. Es geht auch weniger, dann ist es blutig, wird dann nur bis 49 Grad erhitzt. Dadurch hat es Geschmack, bleibt aber zart. Ein Stück, welches viel Bindegewebe enthält, ist zum Beispiel Schulter. Das Fleisch eignet sich gut für Eintöpfe, wobei sehr lange über 60 Grad hinaus gekocht wird. Auch hier wird zunächst scharf angebraten, um die Maillard-Reaktion ablaufen zu lassen, aber danach eben über Stunden bei niedriger Temperatur gekocht. So, dass das Kollagen sich umwandelt in Gelatine und es dabei zart wird. Einige Bestandteile von Pflanzen haben ebenfalls hohe Proteingehalte, in der Regel aber nicht genug, um den dominanten Effekt beim Kochen zu spielen. Trotzdem können auch dort Maillard-Reaktionen ablaufen. Und jetzt mal ein Tipp, wenn ihr wirklich mal guten Tofu selbst machen wollt, dann presst den aus, soweit es geht. Dann noch ein bisschen mehr und schmeißt ihn in eine richtig heiße Pfanne. Auch dort kann sich außen dann das Aroma bilden, eben durch die Maillard-Reaktion, und innen wird es dann nicht zäh. Damit kommen wir jetzt zur nächsten Gruppe, den Fetten. Fette und Öle sind von der chemischen Seite aus betrachtet das Gleiche. Ihr Unterschied liegt darin, dass Fette bei Raumtemperatur fest sind, während Öle flüssig sind. Sie werden etwas genauer auch fette Öle bezeichnet, denn es gibt noch andere Stoffe, die als ölig eben bezeichnet werden. Chemisch betrachtet sind sie die Ester von Glycerin und Fettsäuren. Wir fangen von hinten an. Was sind Fettsäuren? Sie bestehen aus einer langen Kette von Kohlenstoffen und am Ende ist eine Carbonsäuregruppe, wie im Fall der Aminosäure schon besprochen. Lang meint in diesem Fall typischerweise zwischen 10 und 20 Kohlenstoffatomen. Zwei Begriffe, die man dabei schon öfter gehört hat, sind wahrscheinlich gesättigte und ungesättigte Fette, eventuell auch mehrfach ungesättigte. Gesättigt bedeutet, dass jedes Kohlenstoffatom so viele Wasserstoffe gebunden hat, dass es 4 Bindungen ausgebildet hat. In der Kette haben die Kohlenstoffe dann 2 Wasserstoffe und die letzte Gruppe trägt 3. Ungesättigte Fette haben hingegen noch Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen. Einfach ungesättigte, dementsprechend eine, mehrfach ungesättigte, eben mehrere in der Kette. Dadurch kommen Knicke in die Struktur, die einen Einfluss auf das Verhalten der Fette haben. Gesättigte Fettsäuren haben durch ihre Einfachbindungen flexible Kohlenstoffketten. Ungesättigte und vor allem dann, wenn sie mehrfach ungesättigt sind, können sich nicht so leicht bewegen. Sie verhalten sich starrer und durch die Knicke können sie sich nicht gut aneinander lagern. Dadurch können gesättigte Fettsäuren sich besser ordnen und sind dabei bei Raumtemperatur fest. Die Ungesättigten können das entsprechend nicht und sind daher flüssig. Glycerin ist ein Molekül bestehend aus drei Kohlenstoffatomen, die eine Kette bilden, an denen jeweils eine OH-Gruppe sitzt. OH-Gruppen an Kohlenstoffen sind die Stoffklasse der Alkohole. Bringt man nun Alkohole und Carbonsäuren zusammen, können sie unter Abspaltung von Wassern zu Estern reagieren. Dabei entsteht eine neue Gruppe, die Esterfunktion. Sie sieht aus wie eine Säuregruppe, nur ist das Wasserstoffatom, an dem ein Sauerstoff durch einen kohlenstoffhaltigen Rest ausgetauscht worden. Also, ein kohlenstoffhaltiger organischer Rest ist am Kohlenstoff gebunden, der zu einem Sauerstoff eine Doppelbindung ausbildet und zu einem Sauerstoff eine Einfachbindung. Über dieses Sauerstoff mit der Einfachbindung ist ein weiterer organischer Rest angeschlossen. Ein sehr schönes Beispiel ist Ethylacetat, was einige vielleicht aus Nagellackentferner kennen. Ethylacetat wird hergestellt aus Essigsäure und Ethanol, also Essig und Trinkalkohol. An beiden Enden ist damit ein Ethylrest vorhanden. Ethyl bezeichnet dabei eine Kohlenstoffkette aus zwei Kohlenstoffen, gesättigt mit Wasserstoffatomen. Der systematische chemische Name ist Essigsäure-Ethylester. Fette bestehen also aus den Estern von Glycerin als Alkoholkomponente und Fettsäuren als Säurekomponenten. Da drei Fettsäuren auf ein Glycerin kommen, werden sie auch Triglyceride genannt. Dabei muss es sich nicht immer um die gleiche Fettsäure handeln, sondern in der Regel sind verschiedene Säuren gebunden. Zu den Eigenschaften von Fetten und Ölen gehört, dass sie nicht mischbar mit Wasser sind. Und dieses Verhalten kann verallgemeinert werden. Es gibt Stoffe, die sind wasserlöslich und andere Stoffe, die sind fettlöslich. In der Fachsprache hydrophil und lipophil. Im Allgemeinen sind polare Stoffe in Wasser löslich, da auch Wasser polar ist. Das Extrembeispiel polarer Verbindungen sind Salze. Beispielsweise Natriumchlorid, unser Speisesalz. Die Ladung ist in Salzen getrennt, sodass zwei Pole entstehen, ein positiver und negativer. Unpolare Stoffe hingegen haben keine Ladung und auch eine gleichmäßige Verteilung der Elektronen. In Fetten sind die langen Kohlenstoffketten unpolar. Dadurch können sie viele Geschmacksstoffe lösen, denn auch diese sind häufig unpolar. Das ist dann auch so ziemlich das Wichtigste für das meiste Kochen. Ansonsten ist der wesentliche Effekt, den wir beim Kochen erzielen, dass feste Fette sich beim Erhitzen verflüssigen. Wir kommen zur letzten Gruppe, den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate kommen im Stoffwechsel aller Lebewesen vor. Zu ihnen gehören Zucker, Stärke und auch Zellulose. Kohlenhydrate sind das Hauptprodukt der Photosynthese und machen rund 2/3 der gesamten Biomasse unseres Planeten aus. Die Definition von Kohlenhydraten ist eher theoretischer Natur. Man dachte früher, dass es sich um die Hydrate des Kohlenstoffs handelt. Was falsch ist, wie man heute weiß. Sie besitzen zwar eine Summenformel, die darauf passt, sind aber anders aufgebaut, haben also eine andere Strukturformel. Um dennoch einen Eindruck zu geben, beschreibe ich im Folgenden Glucose, Saccharose und Stärke. Die Glucose ist ein sogenannter Einfachzucker, der in zwei Formen vorliegen kann, in einer offenen und einer ringförmigen. Die Ringbildung ergibt sich durch eine intramolekulare Reaktion, also mit sich selbst. Mehr dazu gleich. In der offenen Kette sind in der Mitte 4 Kohlenstoffatome mit jeweils einer OH-Gruppe, also einem Alkohol. Am einen Ende befindet sich ein weiteres Kohlenstoffatom mit einer OH-Gruppe und am anderen Ende ein Aldehyd. Aldehyde sind eine weitere funktionelle Gruppe. Sie bestehen aus einem Kohlenstoffatom, einem Sauerstoffatom und einem Wasserstoffatom. Die Gruppe ist an einen organischen Rest gebunden. Das Kohlenstoffatom ist mit dem Rest durch eine Einfachbindung verbunden, zum Sauerstoff ist eine Doppelbindung vorhanden und die letzte Einfachbindung geht zum Wasserstoff. Falls das kein Wasserstoff ist, sondern ebenfalls ein organischer Rest, dann handelt es sich nicht um ein Aldehyd, sondern ein Keton. In Glucose ist dort ein Aldehyd zu finden und dieser kann mit dem Alkohol am anderen Ende oder am vorletzten Alkohol reagieren. Dabei bildet sich entweder ein 5- oder ein 6-Ring. Diese bestehen dann aus 5 oder 4 Kohlenstoffatomen und einem Sauerstoff. Die Reaktion läuft spontan ab und ist reversibel, was bedeutet, dass die Formen der Glucose sich ineinander umwandeln können. Glucose wird auch bezeichnet als Dextrose oder Traubenzucker. Saccharose ist die Form von Zucker, die wir als Haushaltszucker, Kristallzucker oder Rohrzucker kennen. Chemisch handelt es sich dabei um ein Disaccharid. Ein Disaccharid besteht aus zwei Einfachzuckern. Im Fall der Saccharose handelt es sich dabei um die Einfachzucker Glucose und Fructose, die durch eine Ether-Funktion verbunden sind. Ether, wird der gemeine Zuckerchemiker jetzt vielleicht fragen, ja Ether, obwohl wir uns weitere Namen für dieses bestimmte Merkmal ausgedacht haben, nämlich entweder Acetal oder noch spezieller die glykosidische Bindung, welche dann tatsächlich diese Ether-Bindung zwischen Zuckern beschreibt. Für uns hier und heute bleiben wir aber bei Ethern. Ein Sauerstoffatom, an dem zwei organische Reste gebunden sind. Im Gegensatz dazu nochmal der Alkohol, der nur einen organischen Rest trägt und ein Wasserstoffatom. Die Reaktion, die zum Disaccharid führt, ist eine sogenannte Kondensationsreaktion. Das heißt, aus den beiden Reaktionspartnern wird Wasser abgeschieden. Die Rückreaktion ist auch hier wieder möglich. Dafür muss dann Wasser noch hinzukommen, was dann passend auch Hydrolyse heißt. Die Saccharose wird hauptsächlich im Dünndarm durch spezialisierte Enzyme gespalten. Fehlt dieses Enzym, führt das zur Unverträglichkeit. Für Saccharose ist das relativ selten, mit Ausnahme in der Inuit-Population. Eher bei uns bekannt ist die Laktoseintoleranz. Auch Laktose ist ein Disaccharid, das im Dünndarm gespalten wird, durch Laktase. Fehlt das Enzym, führt es dazu, dass Laktose nicht vom Körper aufgenommen werden kann. Der Zucker wird dann zum Nährstoff für das Mikrobiom im Darm, was häufig zu Problemen führt, unter anderem Schmerzen und Blähungen. In Deutschland sind davon ca. 15% betroffen. Viele Ethnien produzieren allerdings gar keine Laktase. Wäre halt ganz cool, wenn die Gerichte in Mensen und Lactin laktosefrei wären. Wir machen mit dem dritten Stoff weiter. Stärke. Es ist auch ein Kohlenhydrat und diesmal ein Polysaccharid. Das bedeutet, dass nicht zwei Einfachzucker verbunden sind, sondern praktisch unendlich viele. Der Einfachzucker der Stärke ist die Glucose. Stärke ist damit ein Biopolymer. Polymere im Allgemeinen bezeichnen große Moleküle, die sich durch wiederholende Einheiten auszeichnen. Künstliche Polymere finden wir als Plastik um uns herum. Es gibt verschiedene Biopolymere, die aus Kohlenhydraten bestehen. Bekannt sind dabei vor allem die Stärke, ein Energiespeicher für Pflanzen, die Zellulose, das Strukturmolekül von Pflanzen, Chitin in Insekten und Pilzen ebenfalls für die Struktur und für uns besonders interessant Glykogen als Energiespeicher in Tieren, Pilzen und Bakterien. Kommen wir zur Stärke zurück. Sie besteht eigentlich aus zwei Molekülen, die Amylose und das Amylopektin. Diese bestehen beide aus Glucose, sie sind aber unterschiedlich aufgebaut. Die Amylose ist ein lineares Molekül und macht ca. 20-30% der Stärke aus. Das Amylopektin ist verzweigt und macht eben den Rest aus. Gucken wir uns mal an, was Zuckermoleküle beim Kochen machen. Vielleicht habt ihr das ja auch mal gemacht. Ich jedenfalls habe das schon mal gemacht für Bonbons und um Engelshaar herzustellen. Und zwar eine Karamellisierung mit Zucker durchzuführen. Dabei schmeißt man den Zucker in die Pfanne und erhitzt diese langsam. Dabei wird der Zucker flüssig und ist dabei erstmal durchsichtig und wenn die Temperatur höher wird, dann nimmt er eine goldgelbe Farbe an. Kleiner Einschub, bei Engelshaar werden dann daraus Fäden gezogen, sodass dünne Karamellfäden entstehen, die in allerlei Formen gebracht werden können. Ich zum Beispiel habe daraus Kuppeln gemacht, um diese über Panna Cotta zu stülpen. Macht man das allerdings nicht, sondern erhitzt weiter, dann wird es irgendwann immer dunkler und irgendwann ist nur noch eine schwarze Masse vorhanden. Die Karamellisierung des Zuckers beginnt erst bei hohen Temperaturen, ein bisschen über 140 Grad Celsius. Dabei brechen die Zuckermoleküle auseinander. Dann zerfallen die Zuckermoleküle und die Bindungen brechen und reagieren mit dem Sauerstoff in der Luft, genau wie wir es bei der Verbrennung aus Folge 2 hatten. Dabei entstehen viele verschiedene kleinere Moleküle, die zu den Aldehyden, Ketonen und auch Carbonsäuren gehören. Und diese können richtig gut schmecken oder auch richtig schlecht, kommt halt ganz genau darauf an, was es ist. Beispielsweise das Diketon Diacetyl schmeckt sehr gut und zwar ein bisschen butterig. 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3,2-H-Furanon schmeckt karamellartig oder auch fruchtig und ist zum Beispiel auch in Erdbeeren vorhanden. Wenn man es aber übertreibt mit der Hitze, dann wird es irgendwann zu einer schwarzen Masse. Und dabei entstehen dann lange Kohlenstoffverbindungen aus dem verbrannten Zucker. Diese schmecken bitter. Und mehr als einer meiner Versuche für das Engelhaar ist tatsächlich deswegen im Müll gelandet. In der Industrie wird diese Reaktion benutzt, um Zuckerkohle herzustellen. Dabei ist es auch möglich, durch eine geschickte Reaktionsführung zu bittere Geschmacksstoffe zu vermeiden. Dieser Zuckerkohle wird dann zum Beispiel in Cola verwendet. Die Karamellisierung kann auch beim Kochen stattfinden oder auch beim Backen, allerdings bei den meisten Gerichten eher in einem geringen Umfang. Viel wichtiger ist die vorher schon angesprochene Maillard-Reaktion. Die bildet ganz am Ende des Podcasts auch den Abschluss, denn es ist so ziemlich die wichtigste Geschmacksreaktion. Vorher gucken wir uns nochmal die Stärke an. Stärke ist ein wirklich guter Fall, um nochmal den Vorteil des Kochens zu verdeutlichen. Im besonderen Beispiel jetzt die Kartoffelstärke, denn die ist nur sehr schlecht von Menschen verwertbar. Erst durch das Kochen können wir sie eigentlich gut verwerten. Sie liegt in der sogenannten resistenten Stärke vor. Eine Form, die nicht bzw. nur sehr, sehr schlecht von Enzymen angegriffen werden kann. Kartoffeln besitzen kleine Stärkekörner, die sich aus Amylose und Amylopektin zusammensetzen. Die Stärkekörner sind sehr eng gepackt und entsprechend hart. Beim Kochen wird Wasser von den Stärkekörnern absorbiert, und zwar mehr, als es in kühlem Wasser der Fall wäre. Dabei verändert sich die Struktur und kristalline Bereiche verlieren ihre Kristallinität. Dabei schwellen die Körner an. Dieser Prozess ist dann nicht mehr umkehrbar. Es kommt weiterhin zum Austritt von Amylose, ein Prozess, der Gelatinierung heißt, was zum Eindicken zum Beispiel von Soßen führt. Durch das Aufquellen und Aufbrechen der Struktur von Stärke ist es möglich, dass unsere Enzyme die Stärke spalten und für den Körper nutzbar machen können. Wir verwandeln damit die Stärke in die einzelnen Bestandteile, also Glukoseeinheiten, und können diese aufnehmen. Jetzt könnte an dieser Stelle noch ein sehr langer Abschnitt über Brot kommen, mit Gluten, was ein Protein ist, aber das verschieben wir auf ein andermal. Wir fassen die heutige Folge zusammen. Wir haben uns heute das Kochen angesehen. Los ging es für die Menschheit wahrscheinlich vor mindestens 1 Million Jahren. Es ergibt sich damit eine gewisse Überschneidung mit der Beherrschung des Feuers. Ob eines früher oder später war, kann heute nicht mehr eindeutig gesagt werden. Nach einigen Theorien haben wir uns durch das Kochen zu dem entwickelt, was wir heute sind. Das Kochen hat nämlich den Vorteil, dass viele Lebensmittel leichter bekömmlich sind. Das gilt sowohl für Fleisch als auch für Pflanzen. Das Erhitzen kann bestimmte Gifte, die auf Proteinen basieren, zerstören. Genauso werden Parasiten und auch Bakterien abgetötet. Dadurch werden Lebensmittel zusätzlich noch länger haltbar. Lebensmittel bestehen im Allgemeinen aus den 3 Makronährstoffen: Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Dabei sind Proteine große Moleküle, die sich aus über 100 Aminosäuren zusammensetzen. Aminosäuren sind Moleküle, die an einem Ende eine Aminogruppe und an der anderen eine Carbonsäurefunktion besitzen. Getrennt sind die Funktionen durch ein Kohlenstoffatom, an dem verschiedene Reste hängen können. Davon sind 22 als sogenannte proteinogene Aminosäuren als Bausteine des Lebens wichtig. Die Aminosäuren werden durch sogenannte Peptidbindungen miteinander verknüpft. Die dadurch entstehende Sequenz ist die Primärstruktur von Proteinen. Diese wird beim normalen Garen nicht zerstört, sondern erst bei höheren Temperaturen, zum Beispiel bei der Verkohlung oder in der Maillard-Reaktion. Was sich ändert in der Denaturierung von Proteinen, sind die Faltungen und damit die 3D-Anordnung der langen Kette. Diese Gestalt ist essentiell für ihre Funktion, aber nur durch vergleichsweise schwache Kräfte in Form gehalten. Fette sind Triglyceride. Das bedeutet, sie sind die Ester von Glycerin und Fettsäuren. Glycerin hat 3 OH-Gruppen bzw. Alkoholfunktionen, die mit den Säurefunktionen der Fettsäuren verestert werden. Fette und Öle gehören zur selben Stoffklasse. Der Unterschied liegt nur darin, dass Öle bei Raumtemperatur flüssig sind. Das liegt an der molekularen Struktur ihrer Fettsäuren. Diese sind in höherem Maße ungesättigt, wodurch sich Knicke in der Struktur geben. Sie können sich dadurch nicht mehr gut aneinander anlegen und werden erst bei tieferen Temperaturen fest. Beim Kochen werden aber auch Fette flüssig und in den flüssigen Fetten lösen sich vor allem gut unpolare Geschmacks- und Aromastoffe, sodass Fette einen wesentlichen Teil zum Erlebnis beitragen. Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen. Die einfachsten sind sogenannte Monosaccharide, dazu gehören zum Beispiel Glucose und Fructose. Die können sich zusammensetzen durch glykosidische Bindung zu Disacchariden. Das Disaccharid aus Glucose und Fructose ist die Saccharose, unser Haushaltszucker. Stärke wiederum ist ein Biopolymer. Es besteht aus vielen, vielen Glukoseeinheiten, die zu 2 Molekülen zusammengesetzt sind. Amylopektin, welches verzweigt ist, und Amylose, welches linear aufgebaut ist. Stärke quillt beim Kochen auf und geliert. Erst dadurch können wir diese für uns verwerten. Zucker kann darüber hinaus auch karamellisiert werden, das allerdings erst bei höheren Temperaturen und durch viele verschiedene Reaktionen dabei entstehen Aromastoffe. Die Maillard-Reaktion ist die wahrscheinlich wichtigste Reaktion, um Geschmack zu erzeugen. Sie erfolgt zwischen bestimmten Zuckern und Aminosäuren, die danach noch weiter reagieren und so zu den verschiedenen Aromastoffen werden. Die Maillard-Reaktion bzw. ihre Produkte bräunen Lebensmittel beim Kochen, zum Beispiel die Krusten auf Steaks, Tofu und Broten. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich weiß, es war heute teilweise ein kleines bisschen schwierig mit den Beschreibungen der funktionellen Gruppen. Ich habe aber das Gefühl, dass das eigentlich dazu gehört, um alle mitzunehmen und zu erklären, worum es eigentlich gerade geht. Wenn ihr dazu Feedback habt, wie ihr das findet oder ob man das irgendwie besser machen kann, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, dass das Skript zum Nachlesen inklusive Bilder, weiterführenden Links und einem Zeitstrahl auf der Website zu finden sind. Alles ist chemie.de, zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen generell habt, könnt ihr einen Kommentar da lassen oder eine E-Mail schreiben an info@allesistchemie.de. Das war Alles ist Chemie, Folge Nummer 4. Danke fürs Zuhören.